EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge der EHI Insights, Wissen aus der Handelswelt. Heute haben wir das Thema Payment auf dem Schirm und schauen uns die aktuelle EHI-Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2026 an. Mein heutiger Gast ist Horst Rüther, Leiter des Forschungsbereiches Payment. Mein Name ist Clarissa Vorreier und los geht's. Hallo Horst, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo Clarissa. Sehr nett, dass ich heute Einblicke in die neue Payment-Studie geben darf.
Ja, zu Beginn wirst du jetzt erstmal ins kalte Wasser geworfen. Wir starten nämlich mit der Kategorie Fact or Fiction.
Fact or Fiction.
Ich nenne dir gleich drei Aussagen rund um das Thema Payment und dann verrätst du uns im Anschluss an jede Behauptung, ob du dir das vorstellen kannst, dass es ein Fact ist und natürlich wieso oder eben vice versa, wieso du denkst, dass es Fiction ist. Okay, kommen wir zur ersten Behauptung. In einem asiatischen Supermarkt wurde getestet, dass Stammkunden und Stammkundinnen ihren Einkaufswagen per Gesichtserkennung aktivieren und direkt personalisierte Zahlungsoptionen angezeigt bekommen. Fact oder Fiction?
Oh ja, das ist ja schon mal eine sehr schwierige Frage. Aber gut, es geht um einen asiatischen Supermarkt. Das heißt also, es ist eine Region, in der man natürlich schon viel mit Kameratechnik macht, mit Visualisierung, mit Gesichtserkennung. Das Ganze kombiniert mit künstlicher Intelligenz, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das möglich ist. Das würde man dann wahrscheinlich sowas wie Grab and Pay nennen, nehme ich an.
Das könnte sein. Also man kann sich tatsächlich ja vorstellen, weil es irgendwie so ein bisschen abgespaced ist, aber irgendwie auch realistisch. Es bleibt aber Fiktion. Kommen wir zur Behauptung Nummer zwei. Ein Händler im Süden Deutschlands hat in seinem Pilotprojekt Kundinnen und Kunden einen kleinen Sofortrabatt gegeben, wenn sie mit Karte statt Bar bezahlt haben. Das Ganze sollte dazu dann dienen, Prozesse an der Kasse zu beschleunigen.
Ja, das könnte ich mir sogar vorstellen. Auch wenn das wahrscheinlich noch nicht die Regel ist, aber wenn wir für eine Zahlungsart einen Rabatt geben, ist das auf jeden Fall statthaft. Andersrum wäre es schwieriger, also wenn wir die Kartenzahlung zusätzlich bepreisen würden, dann wäre das ein Surcharging. Das ist in der Regel verboten, auch von den entsprechenden Schemes. Aber andersherum, also eine Art Rabattierung, Preisnachlass, das ist denkbar.
Denkbar, aber das Pilotprojekt hat noch nicht so stattgefunden. Könnte man sich ja mal überlegen, wenn es denkbar ist, ne? Dann kommen wir zur dritten Behauptung. Händler in Schweden haben getestet, dass langsame Musik an der Kasse dazu führt, dass Kundinnen und Kunden eher bargeldlos zahlen.
Das ist interessant, aber jetzt gerade, wo es ein Händler in Schweden ist, die haben das überhaupt nicht mehr nötig, weil in Schweden sowieso 95% bargeldlos bezahlen. Ich glaube nicht, dass es da zusätzliche Anreize bedarf.
Das ist korrekt. Das ist tatsächlich auch Fiction.
Na guck mal, da habe ich ja wenigstens einen richtig.
Ja, hast einen richtigen Riecher gehabt. Ja, dann lass uns doch jetzt zu deiner Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2026 kommen. Wer ist denn da genau deine Stichprobe?
Ja, wir haben wie im Vorjahr exakt 499 Unternehmen aller Größenklassen, die sich an dieser Studie beteiligen. Das Ganze ist in einem Panel, was wir also regelmäßig auch pflegen, wo die Leute dann befragen. Diese Gruppe von Unternehmen macht einen sehr, sehr stattlichen Umsatz, weil eben auch die ganzen Großen dabei sind, von über 300 Milliarden Euro, also 303,8 Milliarden Euro insgesamt. Das sind rund 60% des Einzelhandelsumsatzes im engeren Sinne. Also das ist schon eine sehr repräsentative Sache. Und es sind, wie gesagt, ganz unterschiedliche Branchen dabei, von völligen Exoten bis hin zu den bekannten Supermärkten oder Drogeriemärkten. Im E-Commerce, das ist ja sozusagen unsere zweite Studie, die separat läuft, da haben wir etwa ein Panel von 150, 160 Unternehmen, die sich beteiligen. Ist auch ein bisschen gewachsen gegenüber dem Vorjahr und auch hier ist der Abdeckungsgrad sehr, sehr ordentlich. Es ist ja so, dass der E-Commerce-Umsatz naturgemäß noch etwas niedriger ist. Also man kann immer so aus Größenordnung festhalten, brutto liegt ja also ungefähr so bei 100 Milliarden Euro, während der stationäre Einzelhandelsumsatz bei 505 Milliarden Euro brutto liegt, also um einiges höher.
Ja, auf Zahlungssysteme liegt ja heute der Fokus. E-Commerce schneiden wir nur kurz an. Aber wenn wir jetzt zuerst auf den stationären Handel schauen, wie hat sich denn das Zahlungsverhalten zuletzt insgesamt entwickelt?
Ja, wir haben wie auch in den Vorjahren wieder einen Rückgang beim Bargeldumsatzanteil, in diesem Jahr um 1,5 Prozentpunkte. Das entspricht so etwa dem Niveau, was wir auch im Durchschnitt vor der Corona-Pandemie hatten. Während der Corona-Pandemie war der Abbau vom Bargeld sogar noch mal einiges stärker. Aber jetzt normalisiert sich das Ganze. Und das ist so dieser Wechsel, den wir haben, um 1,5 Prozentpunkte auf das erste Mal unter die Drittelschwelle. Das heißt, wir liegen also unter 33% vom Umsatz. Während auf der anderen Seite entsprechend die kartengestützten Bezahlverfahren zulegen. Dort sind es dann vor allem die neuen Debitprodukte von Visa und Mastercard, die sehr, sehr stark zulegen. Ein bisschen zu Lasten des Marktführers Girocard, der aber mit über 40% weiterhin an der Spitze bleibt.
Mhm. Wo verschiebt sich das Verhältnis zwischen Bargeld, Karte und mobilen Bezahlen aktuell am stärksten?
Das ist vor allem in Branchen mit kleinen und mittleren durchschnittlichen Einkaufsbeträgen. Also die deutlichsten Veränderungen haben wir eigentlich im Bereich Drogeriemärkte und Lebensmitteleinzelhandel, weil festgestellt wird, dass eben zunehmend auch kleine und Kleinstbetragszahlungen heute mit Smartphone oder eben auch mit Karte digital bezahlt werden. Und das führt dann dazu, dass eben hier auch zunehmend Transaktionen abgewickelt werden über unbare Bezahlverfahren.
Ihr denkt bei Jungheinrich nur an Stapler? Weit gefehlt. Jungheinrich bietet als One-Stop-Shop smarte Intralogistiklösungen von Teil- bis Vollautomatisierung für mittelständische und große Unternehmen. Plus Service, der den Unterschied macht. Und nun geht's zurück zur Folge. Also, du hast ja gerade gesagt, mobiles Bezahlen legt auf jeden Fall deutlich zu. Was treibt denn dieses Wachstum genau an?
Ja, wir haben ja schon vor vielen Jahren eine E-Mobile-Payment-Initiative gegründet, als das im Grunde in Deutschland eingeführt wurde, 2018. Also das hat sich eigentlich auch nicht geändert von den Argumenten. Mobiles Bezahlen ist einfach extrem schnell, weil die entsprechenden Zahlungsmedien, die Karten digital in den Smartphones hinterlegt sind. Es sind unkomplizierte Bezahlvorgänge. Also ich sag mal, wenn ich mit dem iPhone bezahle, dann gucke ich mir das Gerät an, dann ist sozusagen die Entsperrung, die Authentifizierung auch direkt gegeben. Ich halte das wie eine Karte dann an das Terminal des Händlers und dann ist die Zahlung im Prinzip erfolgt. In der Regel habe ich auch in meinem Smartphone dann einen Überblick über die getätigten Zahlvorgänge. Das heißt also, ja, unkompliziert, relativ übersichtlich und von daher auch mit einem wachsenden Zutrauen, wenn man es einmal gemacht hat. Am Anfang, würde ich mal sagen, gab es noch viele Leute, die gesagt haben, oh, da habe ich so ein bisschen Bedenken, Daten im Smartphone, es ist Sicherheit und wer weiß, wo das hingeht, aber da ist man heute von weg. Das merkt man auch, es findet zunehmend Zuspruch. Dazu kommen auch noch Händler-eigene Apps, also zum Beispiel von Netto, Lidl, Edeka, das ganze Payback-System, aber auch die Rewe, die eben auch heute Mobilbezahlungen im Prinzip über das Smartphone anbietet.
Mhm. Ja, bevor ich meine Karte ins Smartphone reingepackt habe, dachte ich auch noch so, boah, hast du ja wirklich, das Smartphone hat man ja wirklich immer dabei. Da dachte ich mir so, ja, dann kann ich ja auch wirklich jederzeit zahlen. Steigt dann der Konsum so sehr, meine Ausgaben, aber das hält sich eigentlich in Grenzen. Und jetzt ist es ja viel, viel einfacher, wenn man nicht mehr das Portemonnaie überall dabei haben muss, weil man das Handy sowieso meist dabei hat.
Genau, das ist auch nochmal ein Zusatzargument, weil oft vergisst man ja auch mal das Portemonnaie und dann denkt man, ach Gott, jetzt kann ich nie einkaufen. Dann denkt man, ach, ich habe noch mein Smartphone dabei.
Ja.
Das ist natürlich was Schönes.
Ja, das ist immer ganz gut. Welche Rolle spielen denn dabei auch die Debitkarten von Visa und Mastercard?
Ja, die sind also auch relativ essentiell für das Wachstum, was wir auch festgestellt haben. Also muss ich das mal vorstellen. Also die mobilen Transaktionen, die sind innerhalb eines Jahres von einem Anteil von etwa 12% an gesamten kartengestützten Transaktionen auf rund 20%, also fast 20% gewachsen. Also das ist schon eine sehr, sehr deutliche Erhöhung. Und oft stecken in den Smartphones hinterlegt Kreditkarten oder die Debitprodukte der Kreditkartengesellschaften Visa und Mastercard. In selteneren Fällen noch die Girocard. Das ist immer möglich gewesen, schon in der Wallet von Apple mit den Sparkassenkarten, weil die auch eine Lizenz bei Apple erworben haben. Aber erst seit kurzem bei den Genossenschaftsbanken, die dafür aber ihre eigene App nutzen. Warum ist das überhaupt möglich? Weil die sogenannte NFC-Schnittstelle des iPhones freigegeben wurde. Das heißt also, die Kontaktloszahlung und dadurch auch die Mobilzahlungen mit dem Smartphone sind jetzt eben auch für nicht lizenzierte Anbieter möglich, aber eben über die Wallet können dann nur die Sparkassenorganisation gehen oder auch die Commerzbank, die beteiligt ist. Und wir haben das Thema, dass wir eben die New Debits haben, also die neuen Debitkarten von Visa und Mastercard, die werden insbesondere von Direktbanken ausgegeben, also beispielsweise ING oder Consorsbank oder DKB oder was es noch gibt in dem Zusammenhang. Das ganze Volumen mit diesen Debitprodukten, das liegt also mittlerweile schon bei 640 Millionen Transaktionen, die mobil abgewickelt werden. Zum Vergleich, die Girokarte, ein viel, viel größeres System, kommt dadurch, dass eben am Anfang eben nur die Sparkassen auch da wirklich mitgemacht haben, auf 827, das ist also nur ungleich höher. Und insgesamt haben wir also etwa knapp 1,9 Milliarden mobile Zahlungsverkehrstransaktionen im Verhältnis zu 20 Milliarden Transaktionen, die wir überhaupt nur haben im deutschen Einzelhandel. Das ist also schon ein sehr, sehr deutliches Wachstum.
Und was meinst du, ist das vor allem Technologiethema oder eher ein Thema von Nutzerverhalten und Verfügbarkeit in den Wallets?
Das ist natürlich auch ein Thema, was eigentlich vom Nutzerverhalten herkommt, weil man einfach sieht, die Direktbanken, die sprechen vom Kern her, das ist zumindest mein Empfinden, eher ein etwas jüngeres Publikum an. Jüngere Menschen haben eine höhere Technologieaffinität, einen intensiveren Bezug nochmal zu ihrem Smartphone. Und da liegt es natürlich nahe, dass dann auch eben die Karten digital im Smartphone hinterlegt werden, was eben ein Angebot ist, das ist ja keine Pflicht. Und das wird gerne genutzt und schon sieht man überall Menschen, vor allem jüngere Menschen, aber auch ältere Menschen, mit ihrem Smartphone halt bezahlen.
Ja, dann lass uns doch jetzt mal zur Girocard und den New Debits kommen. Die Girocard ist noch Marktführer, steht aber stärker unter Druck. Was verändert sich da gerade konkret?
Ja, also wie gesagt, noch ist sie Marktführer. Der Marktführer hat große Vorteile aus Sicht des Handels. Es ist ein etabliertes, stark genutztes, allgemein anerkanntes System, was auch natürlich einen preislichen Vorteil für den Handel bietet. Girocard-Zahlungen sind mindestens ein Drittel günstiger als New-Debit-Zahlungen für den Einzelhandel. Und ja, das wäre natürlich wünschenswert, wenn viel von dieser Marktführerschaft auch erhalten bleibe aus Sicht des Handels. Aber da müssen natürlich auch die Kundinnen und Kunden mitspielen. Die Girocard muss sich natürlich auch weiterentwickeln. Ihr großes Manko ist eben diese reduzierte Mobil- und Online-Fähigkeit, sage ich mal. Also vor allem auch im Online-Handel, im E-Commerce, ist es nicht so, dass sie so eingesetzt werden kann wie Kreditkarten und Debitprodukte der Kreditkartenorganisation. Die sind im Moment auch ein starkes Wachstumsmoment im E-Commerce und da fehlt so ein bisschen bei der Girocard. Das andere Thema ist die Internationalität. Die Karten können ähnlich wie Kreditkarten fast unbeschränkt international eingesetzt werden. Sieht man mal von bestimmten Dingen wie Vorautorisierung und ähnliches ab. Aber im Wesentlichen sind sie auch voll international fähig. Ja, und wir haben eben diesen Druck von der Kartenausgabeseite, die eben sagt, ja, möglicherweise ist es für uns auch von Vorteil, eine Debitkarte auszugeben statt einer Girocard. Möglicherweise habe ich Kostenvorteile dadurch. Ganz anders, als es im Handel aussieht.
Und was bedeutet das für Händler operativ? Ist das dann nur eine Marktverschiebung oder hat das auch praktische Folgen?
Ja, wie ich schon sagte, auf jeden Fall steigen dadurch die Gesamtkosten beim Händler an. Er sieht das also nicht wirklich gerne. Grundsätzlich hat er überhaupt nichts gegen Debitkarten oder Kreditkarten. Er ist natürlich auch daran interessiert, dass seine Kundinnen und Kunden so bezahlen, wie sie das gerne möchten. Aber letztendlich muss man natürlich überlegen, wenn die Kosten dann stark zunehmen, ist es natürlich etwas, was er gerne auch mal negativ anmerkt. Dann haben wir natürlich das Thema, durch die Debitprodukte wächst natürlich auch die Abhängigkeit von internationalen Schemes. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument. Denn man möchte natürlich eine gewisse hohe Hoheit über die Zahlungssysteme auch in Deutschland oder zumindest in Europa behalten. Und vieles ist in der Vergangenheit eben schon nach Übersee abgewandert. Und man hat ein bisschen Sorge, dass einem dann irgendwann, wie auch es auch schon in anderen europäischen Ländern ist, die Preise auch komplett diktiert werden, wenn einem der nationale Wettbewerber halt abhanden kommt. Und deswegen muss man auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass der Handel natürlich sehr daran interessiert ist, die Girocard oder auch den Ableger, das Lastschriftverfahren halt entsprechend weiter zu forcieren eigentlich.
Mhm. Meinst du, jeder weiß, was Schemes sind? Oder magst du das nochmal kurz definieren, erklären?
Also Schemes sind im Prinzip die Marken sozusagen der Kartengesellschaften. Also das Girocard-Scheme wäre also eine Marke der deutschen Kreditwirtschaft oder Maestro oder Mastercard, Debit Mastercard oder die Mastercard Credit. Das sind sozusagen Produkte des Schemes Mastercard. Das greift dann so ein bisschen ineinander über zwischen Scheme und Produkt. Aber das ist im Prinzip so gemeint.
Ein spannender Widerspruch ist ja, dass die Bargeldzahlungen zurückgehen und gleichzeitig aber auch die Bargeldauszahlung im Handel wächst. Wie erklärst du dir das?
Ja, das ist in der Tat widersprüchlich. Aber wenn man mal schaut, wir haben immer weniger Geldausgabeautomaten in Deutschland. Und die Genossenschaftsbanken haben das fürs letzte Jahr mal ausgewiesen. Da lagen sie noch ungefähr bei 14.000 Automaten. Und im Jahr 2020, also 5 Jahre vorher, da waren es noch 18.000. Also es sind also 4.000 weniger geworden. Oder insgesamt gesehen, haben sie es auch ausgerechnet, da waren sie mit allen Automaten in Deutschland 2020 noch bei 60.000 und jetzt sind wir noch bei 48.000. Also diese 12.000, das ist schon mal ein Fünftel von dem, was wir eben vor 5-6 Jahren hatten. Und das führt dann eben dazu, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Schwierigkeiten haben, effizient an Bargeld zu kommen. Von daher liegt es natürlich nahe, dass sie dann versuchen, sich dieses Geld über den Einzelhandel zu beschaffen. Der Einzelhandel hat das immer als Service angesehen, aber auch nicht als mehr, ja.
Ja, also eigentlich ist der Handel da so ein Stück weit einfach nur der Ersatz für die schrumpfende Bankinfrastruktur. Ne? Gibt es denn da auch schon erste Engpässe oder funktioniert das im Alltag noch erstaunlich stabil mit der Bargeldausgabe?
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu der Frage vorher mit der schrumpfenden Bankinfrastruktur. Ja. Das ist natürlich auch wirklich ein ganz interessantes Thema, weil es auch langsam politisch wird, weil eben auch Forderungen laut werden, dass man den Einzelhandel als Teil der strategisch wichtigen Bargeldversorgung ansieht. Das sieht der Handel allerdings durchaus anders, weil für ihn ist das eben kein essentielles Geschäft. Das ist etwas, was wirklich mal als Servicegedanke entwickelt wurde und viele, viele Händler betrachten das auch nach wie vor als Servicegedanke und nicht als Geschäftsmodell, weil Geld kann man als Händler damit nicht verdienen. Das ist mal klar. Man hört immer das Argument, ja, aber man hat ja dann auch weniger Bargeld, was man in Anführungsstrichen entsorgen muss. Aber letztendlich sind bei der Bargeldentsorgung eben vor allem auch die Fixkosten relevant. Das heißt also, das, was sowieso an Kosten anfällt, unabhängig von dem Volumen, was transportiert wird. Und von daher sind die Einspareffekte absolut minimal. Gleichzeitig wird aber Geld dafür verlangt, dass man das Geld ausgibt. Das ist ja, kommt ja nochmal hinzu. Also wir liegen also knapp unter den Giro Konditionen, die man für normale Zahlungen hat, wenn man also Bargeld auszahlt. Das ist etwas, was eigentlich im Einzelhandel weitgehendes Kopfschütteln verursacht.
Was ist, wenn man das rückwirkend einfach abschaffen würde?
Wenn man die Gebühren abschaffen würde, wäre das natürlich auf jeden Fall schon mal ein Anreiz, die Händler in gewisser Weise zu beruhigen. Dann wäre ja ein Kostenfaktor weg. Das wäre auch ein in der Tat ein Ausgleich dafür, dass ja die Banken auch unheimlich viel Geld einsparen, dass sie massivs Geld Automaten abbauen. Denn die müssen ja eigentlich auch gepflegt werden, betreut werden, bestückt werden. Das ist ja auch sehr personalintensiv. Aber so kassieren sie eigentlich doppelt. Einmal durch das Einsparen und dann nochmal durch die Gebühren. Genau. Das ist etwas, wo sich dann beim Einzelhandel ab und zu mal die Fußnägel hochkrempeln. Engpässe, das war die zweite Frage, die gibt es zum Glück im Moment noch nicht. Es ist also noch nicht so, dass Kunden massivst Probleme haben, sich dann im Einzelhandel Bargeld zu beschaffen. Das kann aber durchaus mal irgendwann passieren. Wir haben das aber auch abgefragt in der Studie. Das ist in den seltensten Fällen schon mal passiert, dass Kunden wirklich komplett abgewiesen wurden. Wenn sie natürlich morgens um 6 Uhr, wenn der Laden aufmacht, dann mit einer großen Gruppe ankommen, die alle 200 Euro abheben will, dann kann es natürlich schon mal sein, dass dann die Kassiererin sagt, so gut, bin ich noch nicht bestückt, ich gebe ihnen erstmal jeweils 50, das muss erstmal reichen. Also da gibt es schon gewisse Einschränkungen, aber es ist noch kein kritisches Thema.
Ja, wenn wir den Onlinehandel jetzt auch einmal kurz mit hineinnehmen, welche Unterschiede zu stationär sind bei den Zahlungsarten gerade besonders auffällig?
Ja, der Onlinehandel unterscheidet sich natürlich vom stationären Handel schon mal dadurch, dass die beiden marktführenden Systeme des stationären Handels, Bargeld und Girocard, im Onlinehandel sozusagen gar nicht stattfinden. Das heißt, es müssen also alternative Produkte geben, die wir wiederum nicht unbedingt im stationären Bereich haben. So ist das so, dass PayPal und der Kauf auf Rechnung, das sind die beiden dominierenden Player. Das war auch im vergangenen Jahr schon so. Beide haben minimal zugelegt, erhalten also ihre Position auch. Ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr ist das Thema Lastschrift und sehr stark gewachsen. Das ist eigentlich so der Hauptplayer im Moment, der vom Wachstum her, das sind die Kreditkarten, aus den eben schon geschilderten Gründen, dass da eben auch die New Debits eingesetzt werden können und auch eingesetzt werden dann natürlich. Jetzt muss man auch noch sehen, dass in PayPal natürlich auch nochmal die Kreditkarten stecken. PayPal ist ja so eine Art Blackbox. Wir wissen nicht genau, wie viel da von welcher Zahlungsart drin steckt, aber sicherlich auch ein ordentlicher Anteil Kreditkarten. Das heißt, die Kreditkarten sind nochmal stärker als in unserer Statistik auch ausgewiesen. Und dann gibt es noch einen Teil, der auch ein dynamisches Wachstum hat. Das ist das ganze Thema Finanzierungskauf, also Finanzkauf, neudeutsches Stichwort Buy Now, Pay Later, was jetzt eben auch auf kleiner Flamme, das muss man immer sagen, wir sprechen hier also von niedrigen einstelligen Gesamtumsatzanteilswerten, was aber wächst seit mehreren Jahren und das hat jetzt auch dazu geführt, dass die Politik über Gesetze eingelenkt hat und gesagt hat, also da müssen härtere Rahmenbedingungen gelten, damit wir eine Verbraucherverschuldung ausschließen können.
Dann wird es jetzt Zeit für einen Blick nach vorne. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
Fast Forward, der Handel in 5 Jahren.
Ja, wenn wir jetzt 5 Jahre in die Zukunft schauen, welche Themen könnten das Bezahlen im Handel bis dahin wirklich verändern und was davon ist ja heute eher noch Ankündigung als Alltag?
Ja, es ist ja eigentlich sowieso überraschend, ne, dass es immer wieder neue Themen gibt im Bereich Zahlungsverkehr. Ich habe immer gedacht, jetzt muss doch mal die Welt eigentlich erfunden sein. So, jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren. Aber nee, es gibt durchaus immer wieder neue Ansätze und Entwicklungen, denen wir uns natürlich auch von der Forschungsarbeit her widmen können. Ein Thema zum Beispiel, was jetzt auch schon seit einigen Jahren angedacht ist, das ist eigentlich das Thema Instant Payments. Da geht es eigentlich darum, dass man das System von Echtzeitüberweisungen, was ja seit einiger Zeit auch im Interbankenverkehr möglich ist. Also man kann einem Handwerker beispielsweise, wenn er sagt, ich brauche aber jetzt hier morgen mein Geld, dann kann man ihm das auch in 10 Sekunden überweisen. Das ist heute überhaupt kein Thema mehr. Und das ist ja in der Regel auch weitgehend ohne Aufpreis oder sogar ganz ohne Aufpreis möglich. Also liegt es natürlich nahe, so etwas vielleicht auch nutzbar zu machen für den Zahlungsverkehr, zum Beispiel an der Kasse oder im E-Commerce. Und man arbeitet daran, das umzusetzen und versucht das. Und dann ist die Frage, okay, wenn das alles so einfach ist, was braucht man denn dann eigentlich noch an Dienstleistern dazu? Muss man die überhaupt noch einbeziehen? Kann man da eventuell auch viel Geld sparen, wenn man es nicht mehr tut? Was ist nötig, um so einen Kauf dann abzuwickeln? Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, wenn der Handel das total super findet, unter dem Stichwort verbesserte Liquidität, keine Risikoabsicherung und ähnliches. Das sind natürlich starke Argumente. Aber findet das Verbraucherinnen und Verbraucher auch so gut, wenn sie sagen, ja, das Geld ist jetzt direkt weg nach 10 Sekunden. Und ich habe aber vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten, mir das jetzt wieder zurückzuholen, wenn jetzt irgendwas nicht stimmt. Das muss man natürlich auch mal sehen. Das heißt, also da gibt's immer verschiedene Elemente, die man auch berücksichtigen muss, verschiedene Positionen. Und dann kann dieses Thema durchaus interessant werden. Das zweite wichtige Thema, digitaler Euro. Das ist mittlerweile auch, glaube ich, bekannt, dass die Zentralbankseite daran arbeitet, den physischen Euro auch 1:1 sozusagen digital ins Digitale zu übersetzen. Und dann kann der digitale Euro nicht nur für Online-Bezahlungen genutzt werden, sondern theoretisch eben auch für stationäre Bezahlungen am POS. Muss man dann mal gucken, wie das ausgestaltet wird. So genau ist es noch nicht bekannt, aber das könnte ein Thema sein, was uns auf jeden Fall gestützt von der Zentralbank, also von öffentlicher Hand, dann eben auch in den nächsten Jahren weiter beschäftigen wird. Auf der privatwirtschaftlichen Ebene gibt es ein Pendant, das ist Vero. Das ist ja schon bekannt. Es gibt es also schon seit einiger Zeit, dass man sich von Person zu Person Geld in Echtzeit transferieren kann. Mhm. Und das wird jetzt im Moment im E-Commerce eingeführt und soll schnellstmöglich, sogar schneller als gedacht, auch hier in Deutschland im stationären Bereich greifen. Und da hat man schon drei Themen, die also sicherlich in den nächsten 2-3 Jahren von größerer Relevanz werden.
Auf jeden Fall. Spannend, was da so in der Zukunft passiert. Aber jetzt haben wir von der Zukunft gesprochen. Die heutige Folge ist ja auch irgendwo eine besondere Folge für vor allem dich, lieber Horst. Erstens ist es auch unsere erste gemeinsame Aufzeichnung, aber es ist auch gleichzeitig deine letzte. Aufzeichnung deiner langen Payment-Karriere, Aufzeichnung und auch Podcast-Folge. Du verabschiedest dich nämlich nach rund 35 Jahren Payment in den verdienten Ruhestand. Freust dich schon drauf? So ein bisschen. Und wenn du jetzt zurückblickst, was ist heute grundlegend anders als früher?
Naja, als ich im Dezember 1990 hier im EAI oder damals hieß es noch DAI meine Arbeit aufgenommen habe, da stand da auf dem Regal ein Ordner meines Vorgängers und da waren eigentlich alle gesammelten Informationen zum Zahlungsverkehr enthalten. Das kriegen wir heute so nicht mehr abgebildet. Es war ein Ordner. Also wir haben dann relativ schnell mal geguckt, was gibt's denn überhaupt für Bezahlmöglichkeiten? Bargeld, ja klar, Bargeld hatte einen Anteil von irgendwo zwischen 75% und 80% vom Umsatz, also doch ein bisschen mehr als heute. Es gab Scheckzahlung, Euro-Scheckzahlung, kennen viele der jüngeren Menschen überhaupt nicht mehr. Schecks wurden halt Anfang der 2000er Jahre auch mangels Nachfrage und vollkommener Ineffizienz wurde das eingestellt. Ne? Aber die hatten damals einen Anteil von 8-9% sowas, das war schon nicht ohne. Mhm. Und dann kam erstmal lange nichts und dann gab es sozusagen, wenn man mal verreist ist, exotischerweise gab es ein paar Kreditkarten, die man dann sich zugelegt hatte, aber so, die waren eigentlich nicht gedacht, dass man da im Inland mit bezahlt. Also im Prinzip konzentrierte sich das auf zwei Zahlungsarten, sehr überschaubar, sehr, sehr einfach strukturiert und dann kamen aber wirklich auch 1990, 91, da wurde dann auch die Girocard eingeführt, das Lastschriftverfahren kam auf und dann kam so diese Bewegung da rein. Alles am Anfang auch noch überschaubar und machbar und hat man auch daran gesehen, als wir eine Veranstaltung gemacht hatten, unser erstes Seminar, was ich betreut habe, das hatte 23 Teilnehmer und heute sind wir bei über 600.
Der Payment-Kongress ist gewachsen.
Der Kongress ist gewachsen, die Zahlungsarten sind gewachsen und damit ist auch die Komplexität des Themas natürlich gewachsen. Ne? Also ich sag mal, man wird heute keinen Menschen mehr finden, der den Zahlungsverkehr von A bis Z komplett fehlerfrei und lückenlos erklären kann und in allen Bereichen so drinsteckt, dass er sagt, also das ist überhaupt kein Thema, das durchschaue ich von vorne bis hinten, das gibt es nicht. Was auch ein Problem ist, weil immer dann, wenn es mal in seltenen Fällen Ausfälle gibt im Zahlungsverkehr, hat es ja in der Vergangenheit gegeben. Dann ist man erstmal auf der Suche, was könnte denn der Grund sein und wo liegt die Ursache? Wir müssen mal nachfragen und dann ist da nicht eine Person mit beschäftigt, sondern wahrscheinlich Hunderte, die nach diesem Fehler suchen und nach idealerweise mehrere Minuten, manchmal mehreren Stunden und im ungünstigsten Fall mehreren Tagen hat man ihn dann gefunden und kann ihn beheben, was aber dazu führt, dass man natürlich auch sehr, sehr viele Bereiche lahmlegt. Und das war früher natürlich ganz, ganz anders. Und ja, ich sehe das immer mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Früher war es einfach und aber auch ein bisschen langweilig. Heute ist es komplex, spannend und man sieht ja, was sich alles entwickelt und welche Vielfalt das hat und was auch ein funktionierender Markt so hergibt, um Dinge voranzubringen. Und in Deutschland, das muss ich also wirklich sagen, in den 35 Jahren, das hat sich immer alles sukzessive, marktwirtschaftlich, ohne große staatliche Eingriffe entwickelt. Mhm. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das mit dem digitalen Euro wird. Denn da wird ja schon gemutmaßt, dass das möglicherweise eben auch mit einem gewissen staatlichen Druck in den Markt eingeführt wird. Also was wird das für Auswirkungen haben auf so eine marktwirtschaftlich gewachsene Infrastruktur?
Mhm. Ja, alles viel komplexer geworden, aber ja trotzdem mit dem Ziel, schneller und einfacher zu sein.
Also ja, definitiv, so der ja klar. Wenn man, ja. Also ich eine Scheckzahlung damals... diese Anekdote erzähle ich ja immer gerne, als ich dann meinen zweiten Computer gekauft habe Anfang der 90er Jahre und der Elektronikfachhändler nur Barzahlung und Checkzahlung akzeptierte. Und damals waren diese Geräte ja auch noch ein Stück weit teurer als heute. Das kostete also damals mit Drucker und Software und der eigentliche Rechner selber und Bildschirm 4.000 D-Mark. Mhm. Ne? Und so ein Scheck hatte eine Garantiesumme von 400 D-Mark. Das war ungelogen so, dass ich also dann bei dem Händler auch aufgefordert wurde, das komplette Scheckheft mit 10 Schecks einmal komplett auszufüllen. Und so ein Ausfüllen so eines Schecks, das hat schon mal 1,5 Minuten gedauert. Jetzt kann man sich dann ausrechnen, wie lange das dauert, wenn ich 10 Schecks ausfülle.
Zeitinvestment.
Und dann mal das vergleicht mit Mobile Payment, dann erkennt man die Unterschiede von heute
und
gestern.
Ja, in 35 Jahren passiert so einiges, ne? Mit dem kleinen Resümee schließen wir dann auch die Folge für heute. Ganz lieben Dank für deine Arbeit und dein Engagement in der Payment-Branche, Horst. Ich glaube, da spreche ich für das ganze EHI und für deine ganze Payment-Branche. Danke, dass du auch heute bei mir im Studio warst. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns mit Sicherheit nochmal abseits hier vom Podcast-Studio.
Auf jeden Fall, Clarissa. Vielen Dank.
Wie gewohnt findet ihr den Link zur Studie in den Shownotes. Und für die EHI-Mitglieder, na klar, ist der Download kostenfrei. Das war's mit den EHI Insights zur Studie Zahlungssysteme im Einzelhandel 2026. Wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.